Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema David in der Höhle Adullam. Dazu lesen wir aus 1. Samuel 22, Vers 1 bis 6. 1. Samuel 22, 1. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemüts war. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren etwa 400 Mann bei ihm. Und David ging von dort nach Mizpe Moab. Und er sprach zum König von Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter ausziehen und bei euch sein, bis ich weiß, was Gott mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab. Und sie wohnten bei ihm alle Tage, die David auf der Bergfestung war. Und Gad, der Prophet, sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfestung. Geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David ging hin und kam in den Wald Heret. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe mit seinem Speer in der Hand und alle seine Knechte standen bei ihm. Bis dahin. Wenn wir uns mit David in der Höhle Adullam beschäftigen, einfach so herausgegriffen aus dem Leben Davids, sollten wir uns ein paar Fakten vor Augen führen. David wurde von dem Propheten Samuel zum König gesalbt in 1. Samuel 16. Und David ist ja in der Bibel ein Hinweis auf den Messias. Messias heißt der Gesalbte. Und David wurde eben in 1. Samuel 16 auf göttliche Anweisung hin gesalbt zum König. Und später hat Gott diesem David durch einen Schwur zugesagt, dass der Messias von ihm direkt aus seinem Samen abstammen werde. Also, alttestamentlich war klar, David ist der Vater des Messias, des verheißenen Erlösers, wenn er denn einmal als Mensch in diese Welt kommen würde. In 1. Samuel 17 sehen wir, Israel war unter furchtbarem Druck. Die Philister waren ganz gefährliche Feinde und sie hatten Goliath als Vorkämpfer. Ganz Israel war in Furcht und Schrecken wegen Goliath. Niemand konnte mit ihm kämpfen, bis schließlich David kam und ihn besiegte. Das ist ein eindrücklicher Hinweis auf Jesus Christus, der als Messias in diese Welt gekommen ist und vor 2000 Jahren Satan besiegt hat. Und zwar genauso wie in 1. Samuel 17 mit seiner eigenen Waffe. Wenn wir kurz aufschlagen, 1. Samuel 17, da wird klar, dieser Stein aus der Steinschleuder hatte Goliath nicht getötet, sondern nur zu Fall gebracht. Aber wir lesen dann in 1. Samuel 17, und David lief und trat zu dem Philister hin und er nahm dessen Schwert und zog es aus seiner Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. Welche Wende! Vorher in den Versen davor, in 1. Samuel 17, sieht man, wie Israel zitterte Und wie die Soldaten vor diesem Goliath flohen, sie waren richtig unter Todesfurcht gefangen, bis schließlich David den Feind nicht nur zu Fall brachte, sondern eben auch endgültig besiegte. Aber mit seinem eigenen Schwert. Das Schwert ist ja in der Bibel das Symbol des Todes. Und wenn wir dazu lesen aus Hebräer 2, Vers 14, dann wird deutlich, was das genau bedeutet. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Er, das ist eben Jesus Christus. Er wurde ein Mensch und nahm teil an dem Fleisch und Blut der Menschheit, indem er ein richtiger Mensch wurde, nämlich aus dem Samen Davids. Und dann heißt es, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also, er hat Satan mit seiner eigenen Waffe besiegt. Die Bibel sagt uns hier, dass Satan ab dem Sündenfall die Macht des Todes hatte. Aber der Herr Jesus hat durch den Tod, indem er in den Tod gegangen ist, Satan besiegt und ihm die Waffe weggenommen. Und dadurch kam auch diese Befreiung von der Todesfurcht für alle, die auf Jesus Christus vertrauen. Und genau so geschah es mit dem Volk Israel, das und eben in Todesfurcht verfallen war, bis David den Sieg vollbrachte und danach die völlige Befreiung. Also da haben wir einen gewaltigen Hinweis auf den Messias, der am Kreuz Satan besiegte. Aber was geschieht ab Kapitel 18? Saul, der damalige König von Israel, war eifersüchtig auf David und hat einen Hass und eine Ablehnung entwickelt. So dass David schließlich fliehen musste. Und in Kapitel 20 sehen wir, wie David flieht und auch Abschied nehmen musste von seinem Freund Jonathan. Und dann ab Kapitel 21 bis zum Schluss des ersten Buches Samuel finden wir David auf der Flucht im Exil. David ist also der verworfene König. Genauso wie Jesus Christus, obwohl er vor 2000 Jahren das Erlösungswerk auf Golgatha vollbracht hatte, ist er der Verworfene. Und übrigens ganz interessant, in 1. Samuel 17, als David zum Heerlager Israels kam, um dann schließlich Goliath zu besiegen, da haben seine Brüder, die unter den Soldaten waren, sich deutlich gegen David gewandt. Ich lese 1. Samuel 17, Vers 28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er zu den Männern redete. Also er, David, zu den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte gegen David. Und er sprach, warum doch bist du herabgekommen? Und wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne doch deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens. Denn um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Und David sprach, was habe ich nun getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu. Und so weiter. Also aus der eigenen Familie. Ablehnung. Und so war das auch für den Herrn Jesus. Er kam in diese Welt, sagt Johannes 1, Vers 11. Aber die Seinigen, die große Masse, hat ihn abgelehnt. Aber wir sehen heute auch die ganze Welt lehnt eigentlich Jesus Christus ab als Friedensfürst. Und so ist er der Verworfene. Und diese ganze Flucht von David, zusammen mit Getreuen, die sich ihm anschließen, ist eben ein Bild von dieser Verwerfung von Jesus Christus, die Tatsache ist im Verlauf der letzten 2000 Jahre. Aber es gibt eben solche, die sich auf die Seite des Verworfenen stellen. Und da sehen wir jetzt, kommen wir auf die Geschichte in der Höhle Adullam. David ging in die Höhle Adullam, aber wir haben gesehen, da kommen 400 Mann schließlich zusammen. Die versammeln sich zu ihm hin. Der Ausdruck, also in 1. Samuel 22,2, ist sehr bemerkenswert. Und es versammelten sich zu ihm hin, jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbittenen Gemüts war. Und er wurde ihr Oberster. Schlagen wir auf, der Herr Jesus hat für diese Zeit seine Verwerfung eingerichtet, dass es ein Zusammenkommen gibt zu seinem Namen hin. Matthäus 18, Vers 20, da spricht Jesus Christus über die Gemeinde, die dann am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, im Jahr 32 entstanden ist und bis heute hier auf der Erde ist, bis zum Tag der Entrückung, der vor der Tür steht. Matthäus 18, Vers 20, da sagt der Herr Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn in ihrer Übersetzung steht, in meinem Namen, die Elberfelder macht klar in der Fußnote, dass es wörtlich heißt, zu meinem Namen hin. Und genauso lesen wir das hier, und es versammelten sich zu ihm, zu David. Jeder Bedrängte und so weiter. Einmal hat mich jemand gefragt, warum gibt es eigentlich in der Gemeinde, wo du bist, so viele komische Leute? Und die haben Probleme und so. Und ja, gut, das war dem seine Meinung, aber ich habe mir überlegt, ja, eben Leute, die realisieren, dass sie Probleme haben und zu Jesus Christus kommen, das sind die richtigen Leute. So haben wir es hier genau in 1. Samuel 22. Das waren ja massenweise Problemleute, die sich zu David versammelten. Warum? Weil sie wussten, dass sie eben ihre Probleme nicht selber lösen können. Sondern sie wussten, David ist der Messias. Und er wird einmal das letzte Wort sprechen. Und sie wussten, wenn wir jetzt die Verwerfung mit ihm teilen, werden wir auch einmal mit ihm die Verherrlichung teilen. Und so sehen wir, ja, das waren Problemleute. Es versammelt sich zu ihm hin jeder Bedrängte. Jeder, der irgendeine Not hatte, die Druck machte. Und er merkte, ich kann das nicht selber lösen. Und jeder, der einen Gläubiger hatte, also Leute, die merkten, ich bin gar nicht mehr in der Lage, meine Schuld bezahlen zu können. Was mache ich? David kann mir helfen. Und solche, die einfach erbitterten Gemüts waren, also die mit ihrem Gemüt Probleme hatten, die müssen eben zum Herrn Jesus kommen. Und das Traurige ist eben, dass manche, die vielleicht kein Problem haben in ihrem Gemüt, die denken, sie können es selber, sie brauchen Gott nicht. Aber das Eindrückliche ist eben, wenn Menschen in große Probleme kommen, dann spüren sie, wie die Realität wirklich ist. Ob es uns schlecht geht oder ob es uns gut geht. Wir brauchen alle den Herrn Jesus. Und so ist es eigentlich ganz normal. Die merken, dass sie Sünder sind und das Problem ihrer Schuld nicht selber lösen können vor Gott, die kommen zu Jesus Christus, weil das der einzige Ausweg ist. Und tatsächlich, im zweiten Buch Samuel wird David später König nach dieser Zeit der Verwerfung. Und genau diese Leute, die sich zu David treu auf seine Seite gestellt hatten, als es schwierig war. Solche Leute konnten dann zum Teil hohe Stellungen als Minister im Reich des Gesalbten bekommen. Und dazu noch ein Wort aus 2. Timotheus 2, wo genau diese Übertragung auf die Erlösten heute gemacht wird. 11. Das Wort ist gewiss. 2. Timotheus 2, Vers 11. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es geht mir um den Satz, wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Es braucht jetzt eben die Kraft auszuhalten. In dieser Zeit, wenn man sich auf die Seite von Jesus Christus stellt, dann ist man in dieser Gesellschaft abgelehnt. Manchmal sehr offen und höhnisch, manchmal sehr vornehm distanziert. Aber wir merken, wir sind die Abgelehnten. Und das braucht Ausharren. Aber wir wissen, einmal, wenn der Herr Jesus kommen wird als der König aller Könige, dann werden wir auch mit ihm die Herrschaft teilen. Also so kann man die Geschichte von David sehr direkt auf die heutige Zeit übertragen. Jetzt wollen wir systematisch vorgehen. Wenn man so einen Abschnitt vor sich hat, David in der Höhle Adullam, 1. Samuel 22. Wie kann man zum Beispiel im persönlichen Bibelstudium sich so ein Thema erarbeiten? Ich möchte zeigen, wie man vorgehen kann, und das kann man dann anwenden auf ganz andere Themen aus der Bibel. Etwas Wichtiges ist, hier wird die Höhle Adullam erwähnt. Wo kommt die Höhle Adullam oder die Ortschaft Adullam sonst noch vor in der Bibel? Also, mit einer Konkordanz kann man sich eine Übersicht verschaffen. Und da sehen wir, zum ersten Mal wird Adullam, beziehungsweise ein adullamitischer Mann, erwähnt in 1. Mose 38, in den Versen 1, 12 und 20. Es geht dort um die Zeit der Josefsgeschichte. Josef war eben von seinen Brüdern verworfen, verkauft worden als Sklave nach Ägypten. 1. Mose 37. Und dann liest man über Juda, dem Stammvater des Stammes Juda. Er hat eine Freundschaft mit einem kananitischen Mann. Das ist schon mal auffällig. Denn Abraham wusste schon, wie gefährlich es ist, eine Beziehung zu haben zu den Kananitern, die nicht nur Götzendiener waren, sondern ganz perverse Götzendiener. Und in 1. Mose 24 zum Beispiel kann man lesen, wie Abraham die Warnung ausgesprochen hat, dass Isaak, sein Sohn, ja nie eine kananitische Frau heiraten würde. Das wäre ein No-Go. Aber wir lesen von Juda nach der Verwerfung von Josef. Er hat Freundschaft mit einem Kananiter. Und wir können kurz aufschlagen, 1. Mose 38. Und das führt ihn dazu, dass er eine kananitische Frau heiratet. Und es geschah zu jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, mit Namen Hira. Und Juda sah dort die Tochter eines kananitischen Mannes mit Namen Schua. Und er nahm sie, das heißt, er heiratete sie. Lakach, Isha, nehmen, eine Frau, das ist der hebräische Ausdruck, der alte hebräische Ausdruck für heiraten. Er nahm sie und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Ger. Und dann lese ich weiter in Vers 12. Als viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscheren hinauf nach Timna. Er und Hira, sein Freund. Ja, das entspricht Jakobus 4, wo gewarnt wird, dass Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Hira, sein Freund, der Adulamiter. Ja, also Adulam kommt da nicht gerade in einem sehr positiven Zusammenhang vor. Eine Trauergeschichte und es geht mit Juda dann in der Folge noch weiter moralisch, wirklich bis in den Abgrund. Das ist die erste Begegnung mit Adulam. Schauen wir uns Josua 12 an. Da sind wir also in der Zeit nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, nach der 40-jährigen Wüstenwanderung. Und wir sind da in diesen 6 Jahren, in denen unter Josua das Land Kanaan erobert wurde. In Josua 12 haben wir eine Liste von 31 Königreichen. Das waren so Stadtkönigreiche. Eine Hauptstadt mit einem König, einem kananitischen, und darum herum ein paar kleinere Dörfer, das waren Tochterstädte. Das war ein Königreich. Und dann wieder ein Königreich, wieder ein Königreich. In Josua 12 sehen wir, 31 Königreiche wurden erobert. Und in dieser Liste, ab Vers 9, wird dann in Vers 15 Adulam erwähnt. Ich lese ab Vers 14. Der König von Horma, einer. Der König von Arad, einer. Der König von Libna, einer. Der König von Adulam, einer. Und so weiter. Und dann in Vers 24 heißt es, alle Könige waren 31. Also, da sehen wir, Adulam war ein kananitisches Königreich. Eine befestigte Königsstadt. Und die wurde aber von Israel erobert. Und darum die nächste Stelle, Josua 15, 35. Dort finden wir die Tatsache, dass der Stamm Juda diese Ortschaft übernommen hatte. Adulam wurde also eine Stadt innerhalb des Erbbesitzes des Stammes Juda. Ich gehe jetzt einfach noch in der Übersicht schnell darüber hinweg. Wir kommen nachher nochmals auf diese Stellen zurück. Nur damit man weiß, wie ich das pädagogisch versuche darzustellen. Ja, und die nächste Stelle ist das, was wir ausführlich gelesen haben. 1. Samuel 21, David in Adulam. In der Höhle und in der Bergfestung. Das heißt, in dieser Ortschaft Adulam findet der verworfene David Zuflucht und Sicherheit vor dem Feind. Und wir werden sehen, in 2. Samuel 23, 13 und in der Parallelstelle 1. Chroniker 11, 15, da wird nochmals eine Episode erzählt über David in Adulam als Zufluchtsstätte. Später in der biblischen Geschichte, 2. Chroniker 11, Vers 7, da wird erwähnt, dass Rehabeam, der Sohn von Salomo, ja, David, 40 Jahre war er König, dann Salomo, 40 Jahre, und danach kam Rehabeam. Und Rehabeam hat gemäß dieser Stelle Adulam als eine der militärischen Festungen in Israel ausgebaut. Und In Micha 1, Vers 15 wird Adulam ganz kurz in der Prophetie erwähnt. Es geht dort um die Voraussage über den Krieg der Assyrer gegen Juda, der sich erfüllt hat in der Zeit von König Hiskia. Und da wird eben angedeutet, dass die Oberschicht, die edle Oberschicht, die Herrlichkeit Israels in Adulam im Krieg Zuflucht suchen muss. Und schließlich gibt es noch eine Stelle in Nehemia 11, Vers 30. Da sind wir bereits nach der Zeit der Könige, die ja endete damit, dass das Königreich Juda und die Bewohner in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht wurden. Und nach 70 Jahren Weltherrschaft Babylons wieder zurückkehren konnten ins Land. Und unter den neuen Siedlungen, die die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil bewohnten, da war eben auch die Ortschaft Adulam. Nehemia 11, Vers 30. Hier auf dem Bild sehen wir Tel Adulam. Tel ist hebräisch, auf Arabisch sagt man es genau gleich. Das bedeutet ein Hügel, aber nicht ein natürlicher Hügel, sondern insbesondere ein Zivilisationsschutthügel. Denn es war üblich im Nahen Osten zu biblischen Zeiten, dass man irgendwo eine Siedlung begann zu bauen als Menschengruppe. Das konnte natürlich schon auf einem gewissen Hügel sein, aus strategischen Gründen. Und wenn diese Stadt darauf einmal zerstört wurde im Krieg, hat man nicht, wie das bei uns so üblich ist, alles zuerst weggeräumt, sondern man hat auf den Ruinen wieder aufgebaut. Und bei einer späteren Zerstörung hat man wieder auf den Ruinen aufgebaut. Und so wurde der Hügel immer höher. Ja? Wer so ein Auge hat beim Reisen durch die Landschaften Israels, der sieht, ah, das muss ein Tell sein. Nicht alle Tells sind ausgegraben, denn die Regierung hat ja zu wenig Geld. Man muss Geld für das und das und das einsetzen und die Archäologie kriegt dann noch was, ja, was möglich ist. Aber eben, wenn man so ein Tell erkennt und sich überlegt, das wäre doch eine Sache, die man da ausgraben sollte, dann muss man gut vorgehen und ein solches Tell angehen wie einen Kuchen, indem man ganz sauber ein Stück rausschneidet, sodass man dann schön die Schichten sieht. Denn es ist klar, je weiter unten, desto älter. Ja, da weiß man schon mal relativ, welche Schicht eben relativ zueinander älter oder jünger ist. Und so ist das eine ganz interessante Sache, im Nahen Osten solche Tells auszugraben. Das ist Tel Adulam. Man könnte sagen, ein Tell ist eben nicht ein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Weil man natürlich darin all die Scherben findet von Geschirr. Man findet auch Münzen, manchmal auch Schätze aus Gold, Silber. Ja, und das ist alles Reste aus verschiedenen Epochen der Zivilisation. Und hier auf diesem Tell war also eine Königsstadt der Kanaaniter, die von Josua erobert wurde. Und eben in der Zeit noch vor Josua, da haben wir diese traurige Geschichte von Juda, der da mit diesem Hira, dem Adulamiter, befreundet war. Meine Frau Miriam und ich, wir sind gerade vor ein paar Tagen, oder wie soll ich sagen, in der ersten Hälfte des Monats da gewesen in Adulam. Das sind also alles ganz frische Bilder, wie hier, von dieser Festung, dieser Königsstadt. Zuerst kananitisch, später, wie wir gesehen haben, israelisch. Von daher kam also Schua, der Adulamiter. Und wir haben gesehen, in der Zeit danach, Josua 15, 35, wurde das eine Stadt in Juda. Jetzt schlagen wir das auf. Josua 15, da wird genau berichtet, welche Gebiete dem Stamm Juda zugeteilt wurden durch die Eroberungen unter Josua. Und die Grenze wird ganz genau da beschrieben. Und dann lese ich in Vers 33, in der Schefela, Eshtaol, Zoha und Aschna. Und Sanoach und En Ganim, Tapuach und Enam, Jarmut und Adulam, Socho und Aseka und so weiter. Hier kommt dieser Begriff Schefela vor. Bei manchen steht in der Übersetzung Niederung, stimmt das? Schefela bedeutet Niederung, aber in der Bibel ist das ein ganz bestimmtes Gebiet. Also zum Beispiel die Sharon-Ebene, südlich von Haifa, die könnte man nicht nennen Schefela, weil die Tiefebene in Israel von den judäischen Bergen gegen das Mittelmeer, Gazastreifen und auch die Region Tel Aviv, dieser Großraum Tel Aviv, das gehört alles zur Schefela. Also die Abhänge im Westen der judäischen Berge bis zum Mittelmeer hin, das ist die Schefela. Und darum ist es besser, eben hier nicht mit Niederung zu übersetzen. Der Bibelleser kann nicht so viel damit anfangen, aber mit Schefela, weiß er, wenn er eben eine Karte beizieht, das ist genau diese Region. Und da erfahren wir also, Adulam befindet sich in der Schefela. Nahe bei Aseka. Also wenn man mit dem Auto, sagen wir von Jerusalem, diese Reise unternimmt nach Adulam, etwa 34 Kilometer von Jerusalem entfernt, da geht man die judäischen Berge runter nach Bet-Shemesh. Und dann findet man auch ausgeschildert Aseka und dann weiß man auch, oh, jetzt sind wir in der Nähe von Adulam. Und die nächste Stelle war 1. Samuel 22. Diese Ortschaft wurde eine Zuflucht für David in seiner Verwerfung. Das müssen wir nicht nochmals nachlesen. Wir gehen gleich weiter und lesen in 2. Samuel. Wie gesagt, noch eine weitere Episode im Zusammenhang mit Adulam. 2. Samuel 23, Vers 13. Wir sind da ganz am Ende des Lebens von David. Und da werden in diesem Kapitel die Helden, also die Elitesoldaten Davids, aufgezählt. Und da werden unter anderem drei Elitesoldaten erwähnt. Und drei von den 30 Häuptern gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Und eine Schar der Philister lagerten im Tal Rephaim. David war aber damals auf der Bergfestung. Und eine Aufstellung der Philister war damals in Bethlehem. Und David hatte ein Verlangen und sprach, wer wird mir Wasser zu trinken geben aus der Zisterne in Bethlehem, die am Tor ist? Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister und schöpften Wasser aus der Zisterne in Bethlehem, die am Tor ist, und trugen und brachten es zu David. Aber er wollte es nicht trinken und goss es dem Herrn als Trankopfer aus. Und er sprach, fern sei es von mir, Herr, dass ich solches tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die unter Lebensgefahr hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken. Das taten die drei Helden. Also nochmals die Höhle Adulam. Aber Jetzt werden nicht die 400 Problemmenschen erwähnt, sondern drei Spitzen-Elite-Soldaten, die einen Herzenswunsch von David erfüllten. Er war ja in Bethlehem aufgewachsen. Und es wurde auch später durch den Propheten Micha 5, Vers 1, vorausgesagt, auch der Messias, der von David abstammen sollte, würde einmal in Bethlehem geboren werden. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. So steht das in Micha 5, Vers 1. Nun, David liebte Bethlehem, diese messianische Stadt. Und er hatte in der Höhle Adulam plötzlich den Wunsch, ich möchte einmal wieder dieses Wasser, dieses gute Wasser aus Bethlehem kosten. Und die drei Soldaten sagen, kein Problem, holen wir dir. Und das heißt also, drei, die einfach einen Herzenswunsch von dem König, von dem gesalbten König wahrnahmen, wollten sie auch umsetzen. Das war also eine Hingabe, eine völlige Hingabe an den König. Und das ist natürlich ein eindrückliches Beispiel von Gläubigen, die auch wirklich das, was sie merken, das ist der Wunsch unseres Herrn, dann machen wir das und nehmen keine Rücksicht auf uns. Ja, ihr könnt das so übertragen, wenn der Herr Wasser wünscht aus Bangkok. Ja, wer ist bereit, sein Leben hinzugeben und dorthin zu gehen, um das Evangelium zu bringen? Ja, oder man könnte auch ganz andere Ortschaften der Welt erwähnen. Wer ist bereit, alles für den Herrn hinzugeben? Der gleicht diesen drei Elite-Soldaten, die die Verwerfung mit David in der Höhle Adulam teilten. Aber eben später wurden sie dann ganz wichtige Leute in seiner offiziellen israelischen Armee. Ja, und dann die andere Stelle in 1. Chroniker. Das ist eine Parallelstelle. 1. Chroniker 11, Vers 15. Und drei von den 30 Häuptern gingen zum Felsen hinab, zu David in die Höhle Adulam. Und das Heer der Philister lagerte im Tal Rephaim. David war aber damals auf der Bergfestung. Und eine Aufstellung der Philister war damals in Bethlehem. Und dann kommt wieder diese Geschichte mit dem Wasser aus Bethlehem. Was man noch hier findet im Kontrast, da wird der Felsen erwähnt, in Adulam. Und zwar ist es hebräisch Zur. Zur, das ist nicht das gleiche wie Sela. In unseren deutschen Bibelübersetzungen werden beide Wörter mit Fels übersetzt. Aber Zur ist ein Felsblock. Und Sela, das ist ein Felsmassiv. Das ist zum Beispiel wichtig in der Geschichte in 2. Mose 17, nach dem Auszug aus Ägypten. Da muss Mose den Felsen schlagen. Und dann kommt Wasser heraus, um das ganze Volk Israel zu tränken. Dieser Fels wird geschlagen und es war Gottes Wille, es so zu tun. Aber am Ende der Wüstenwanderung in 4. Mose 20, da sagt Gott, als Israel durstig war, er müsse mit dem Felsen sprechen. Und in der Ungeduld über das rebellische Volk schlägt Mose den Felsen. Und dieser Ungehorsam wird dafür verantwortlich, dass Mose dann schließlich nicht ins verheißene Land gehen durfte. Und jeder Bibelleser fragt sich, warum? Da muss er den Felsen schlagen und da darf er ihn nicht schlagen. Nun, Fels in 4. Mose 20 ist nicht Zur. Felsblock, sondern Sela, Felsmassiv. Und der Fels in der Bibel ist immer wieder ein Hinweis auf Jesus Christus. 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Also bedeutete Christus. Und der Felsblock spricht von Christus, dem ewigen Sohn Gottes, der Gott selbst ist, der sich aber erniedrigt hat hier auf Erden. Ganz niedrig geworden ist, sodass er auch auf der Erde sagen konnte, der Vater ist größer als ich, weil er sich als Mensch erniedrigt hatte. Das ist der Felsblock. Und der wurde am Kreuz geschlagen. Aber das Felsmassiv, das spricht davon, dass Jesus Christus, er sich erniedrigt hatte, wie Philipper 2, Vers 5 und folgende sagt, erniedrigt hatte in 7 Stufen bis zum Tod am Kreuz. Gott hat ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und davon spricht Sela, das Felsmassiv. Und Mose soll das Felsmassiv, das von dem erhöhten Christus spricht, nicht schlagen, sondern mit ihm reden, mit dem Felsen reden. Und so sagt Römer 6, dass Jesus Christus einmal gestorben ist und er wird nie mehr sterben. Darum durfte er ihn nicht schlagen. Aber durchs Gebet sprechen wir mit Jesus Christus, dem wahren Felsen. Ja, und darum ist diese Unterscheidung Zur und Sela wichtig. Aber hier einfach zur Information, hier wird der Zur, der Felsblock, dort in Adullam noch erwähnt. Wir haben also die Höhle, den Felsen und die Bergfestung, Vers 16. David war aber damals auf der Bergfestung. Das heißt also, diese ursprünglich kanaanitische Königsstadt, diese Festung, das war der Zufluchtsort für David in dieser Zeit. Und wir haben gesehen, später hat Rehabiam diese Ortschaft massiv befestigt. 2. Chroniker 11, ich lese ab Vers 5. Und Rehabiam wohnte in Jerusalem und er baute Städte in Juda zu Festungen um. Und er baute Bethlehem und Etam und Tekoa und Bethzur und Socho und Adullam und Gat und Maresha, Sif und Adoraim und Lachis und Aseka und Zora und Ayalon und Hebron, die in Juda und Benjamin liegen. Feste Städte. Und er machte die Festungen stark und legte Befehlshaber hinein und Vorräte von Speise und Öl und Wein. Und in jede Stadt Schilde und Lanzen und er machte sie überaus stark. Und Juda und Benjamin gehörten ihm. Jetzt wird auch verständlich, warum dann eben in der Prophetie in Micha 1, schlagen wir kurz auf, Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und sagte den Untergang des 10-Stämme-Reiches mit der Hauptstadt Samaria voraus. Und dann sagt er, aber diese Invasion der Assyrer gegen die 10 Stämme, die werde auch gegen Juda kommen. Allerdings nur bis an das Tor von Jerusalem. Und so hat sich das erfüllt in der Zeit von Hiskia. Wie das beschrieben wird in 2. Könige und 2. Chroniker. Die assyrische Armee ist gekommen, hat Jerusalem belagert, aber ganz viele Städte in Juda erobert. Aber Jerusalem durften sie nicht erobern. Der Engel des Herrn schlug die Armee, etwa 180.000 Menschen. Und dann ist mit Schimpf und Schande die assyrische Armee abgezogen. Und in Micha 1, Vers 9 war das vorausgesagt. Denn ihre Schläge sind tödlich. Denn es kommt bis Juda. Also auch das jüdische Königreich wird getroffen werden. Von dem, was vorher in den folgenden Versen über das 10-Stämme-Reich als endgültige Katastrophe beschrieben wird. Denn es kommt bis Juda. Es reicht bis an das Tor meines Volkes. bis an Jerusalem, nicht nach Jerusalem hinein. Also der Rab Schake, dieser hohe Minister des assyrischen Königs, der kam bis vor das Tor Jerusalems, hat den Gott Israels verspottet, aber Hiskia hat auf den Herrn vertraut und der Herr hat eingegriffen und Jerusalem bewahrt. Bis an das Tor meines Volkes. Aber dann werden verschiedene Städte erwähnt, die durch die Armee sehr wohl eben einen schrecklichen Krieg erleben sollten. Und in dem Zusammenhang heißt es dann in Vers 15, noch werde ich den Besitznehmer dir bringen, Bewohnerin von Maresha, bis Adulam wird die Herrlichkeit Israels kommen. Die Herrlichkeit Israels, das ist die Elite, die Fürsten von Juda, die werden also flüchten nach Adulam, und wir verstehen, weil das eben eine besondere Festung war. Aber das hat sie dann erinnern können. Schon König David hat in schweren Zeiten dort in Adulam Zuflucht und Sicherheit gefunden. Ja, jetzt ist 11 Uhr, wir machen eine Viertelstunde Pause.